Wer schon mal ausgegrenzt wurde, egal ob in der Schule, auf Arbeit oder vielleicht sogar in der Familie, der weiß, das fühlt sich richtig, richtig mies an. Und Studien zeigen, dass es sogar fatale Folgen haben kann. Und das ist unser Thema heute im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Wer im Leben verletzt worden ist, der verletzt später auch andere. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen nach Küchenpsychologie, aber ist tatsächlich ein Muster, das gut in Studien belegt ist. Forscherinnen und Forscher sehen Erfahrungen von Ausgrenzung sogar als zentralen Faktor dafür, dass Menschen später eben selbst ausgrenzen oder aggressiv und gewalttätig werden. Noch krasser, auch bei der Radikalisierung von Menschen spielen solche Ausgrenzungserfahrungen anscheinend eine wichtige Rolle. Das legen zumindest Untersuchungen nahe. Und die Wissenschaft, die befasst sich seit Jahrzehnten eben mit diesen psychologischen Folgen von Ausgrenzung. Und diese Forschung ist Thema in einem Artikel auf spektrum.de, der Website von Spektrum der Wissenschaft, und Redakteurin Christiane Gehlitz. Die hat sich damit befasst und ist heute mein Gast hier im Podcast, um darüber zu sprechen. Hallo Christiane.
Hallo Marc.
Ausgrenzung habe ich jetzt durch euren Artikel gelernt. Das nennt man in der Psychologie Ostrazismus. Vielleicht kannst du mal erklären, woher kommt denn dieser Begriff?
Ja, das ist angelehnt an einen Brauch aus der griechischen Antike. Das erklärt jedenfalls unser Autor Florian Kappelsberger. Der hat passenderweise Geschichte und Soziologie studiert und er hat das Thema für uns recherchiert. Und wie er erzählt, konnte im alten Athen ein Volksgericht, also eine Bürgerversammlung, per Abstimmung entscheiden, einen ihrer Mitbürger zu verbannen. Und dafür haben die Leute den Namen der Person auf Tonscherben geschrieben. Die Tonscherben waren also sozusagen die Stimmzettel. Nur der mit den meisten Stimmen, der war dann hier nicht der Sieger, sondern der Verlierer. Also das heißt, er wurde ausgestoßen und musste die Stadt verlassen. Und dieses Verfahren nennen wir heute Scherbengericht. Auf Altgriechisch hieß das Ostrakismos, abgeleitet vom Wort für Tonscherbe, Ostrakon. Allerdings war das Verfahren wohl nicht dafür gedacht, einfach irgendwelche Störenfriede loszuwerden, sondern es ging darum, Politiker loszuwerden, die dem Wohl der Stadt schadeten. Und die Athener konnten auf diese Weise sich eines Politikers entledigen, zum Beispiel einen Tyrannen für 10 Jahre aus der Stadt verbannen, was ja eine ziemlich coole Sache ist, wenn man einen Politiker so loswerden kann, den man nicht mehr haben möchte. Nur hatten damals Frauen und Sklaven und Gastarbeiter eben auch kein Stimmrecht. Also die durften nicht mitmachen. Und dass sich der Fachbegriff für Ausgrenzung an dieses Verfahren anlehnt, das hat deswegen auch eine gewisse Ironie. Ich finde ihn allerdings auch noch aus einem anderen Grund nicht so ganz passend, weil das war ja ein politisches Instrument und es hat sich ganz bewusst gegen einzelne mächtige Personen gerichtet. Und dagegen die Ausgrenzung, die in der Psychologie heute gemeint ist, die kann ja jeden treffen und auch völlig unabsichtlich geschehen. Und deshalb verwenden wir lieber einfach den deutschen Begriff Ausgrenzung, weil damit können dann auch die meisten wahrscheinlich eigene Erfahrungen verbinden. Also zum Beispiel irgendwo nicht eingeladen worden zu sein oder bei einer Diskussion ignoriert zu werden.
Ja, aber okay, das kommt dann wirklich von diesem Scherbengericht und von dem wortwörtlichen, ja, vor die Grenzen der Stadt sozusagen schicken. Okay, ausgegrenzt werden, das logischerweise fühlt sich nicht gut an, das weiß jeder, jedem ist das schon mal auf die eine oder andere Weise widerfahren, aber natürlich ja in unterschiedlichen Ausprägungen. Aber lass uns mal vielleicht am Anfang kurz darauf eingehen, warum genau fühlt sich das denn so schlimm an? Also welche psychologischen Bedürfnisse werden durch Ausgrenzung denn da ins Wanken gebracht oder bedroht?
Es geht vor allem um Bedürfnisse, für die wir andere Menschen brauchen, also nach Zugehörigkeit, nach Anerkennung, Wertschätzung, Zuneigung und auch nach Sicherheit. Eine Gruppe kann diese Bedürfnisse erfüllen. Es hat über Jahrtausende beim Überleben geholfen, wenn man Teil einer Gruppe war. Deshalb ist es jetzt auch kein Wunder, dass das Bedürfnis so stark ist und dass es auch so ein starkes Unbehagen erzeugt, wenn man sich ausgeschlossen fühlt. wir können uns daran auch nicht wirklich gewöhnen. Also selbst bei sowas Unwichtigen wie einem Computerspiel im Labor mit völlig fremden Menschen, die wir noch nie gesehen haben und die wir wahrscheinlich auch nie wiedersehen werden, selbst da ist es uns nicht egal, wenn sie uns ausschließen, sogar wenn wir die Leute eigentlich doof finden oder wenn es für uns sogar vorteilhaft wäre, nicht dazu zu gehören. Das alles hat man in Experimenten ausprobiert und nachgewiesen.
Und wie kann denn jetzt Ausgrenzung wirklich zu aggressivem Verhalten führen?
Also die unmittelbare emotionale Reaktion ist eine Art psychischer Schmerz. In der Psychologie heißt das auch oft sozialer Schmerz. Und man kann da tatsächlich von Schmerz sprechen, denn wenn man sich ausgeschlossen fühlt, dann werden wirklich dieselben Hirnregionen aktiv wie bei körperlichen Schmerzen. Und die Reaktionen darauf, die können aber sehr unterschiedlich aussehen. Also wie man dann mit diesem unangenehmen Gefühl umgeht. Bei vergleichsweise harmlosen Vorfällen, da ist es erstmal typisch, dass eine ausgeschlossene Person danach dann erstmal umso mehr Anschluss sucht. In der Fachsprache sagt man, sie verhält sich prosozial, also besonders kooperativ und beziehungsförderlich. Aber wenn Menschen immer wieder dieselbe frustrierende Erfahrung machen, egal wie sie sich bemühen, dann geben sie in der Regel irgendwann auf. Also sie resignieren, ziehen sich zurück und werden auf Dauer vielleicht depressiv. Und dazu neigen Frauen stärker, also zu solchen nach innen gerichteten Reaktionen, während Männer ihren Frust eher nach außen tragen. Also das sind natürlich nur Tendenzen, es gibt da sicher auch den umgekehrten Fall. Aber das heißt, die Männer zeigen dann auch eher Ärger oder Wut und unter Umständen verhalten sie sich dann auch aggressiv. Und das passiert besonders dann, wenn sich jemand durch die Ausgrenzung ungerecht behandelt fühlt oder wenn er sich ohnmächtig fühlt und wieder mehr Kontrolle haben will. Und die Aggressionen, die vermitteln kurzfristig ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Also das Gefühl, dass man selbst etwas erreichen kann und so ein Gefühl von Kontrolle. Und man verschafft sich damit auch Aufmerksamkeit. Also die Aufmerksamkeit, die man vorher vermisst hat.
Aber ja, eigentlich nicht die Aufmerksamkeit, die man wollte, oder?
Ja, genau. Also Aggression wird die Ausgrenzung letztlich natürlich nur verstärken. Aber die Betroffenen haben womöglich das Gefühl, dass sie gar nichts mehr zu verlieren haben. Und manchen ist dann die negative Aufmerksamkeit lieber, als wenn sie gar nicht beachtet werden. Und gerade hat eine Forschungsgruppe um Selma Rudert genau darüber berichtet. Also Selma Rudert ist Sozialpsychologin und Professorin an der Uni Kaiserslautern. Und sie ist eine der zwei Expertinnen, mit denen unser Autor über das Thema gesprochen hat. Und ihre Gruppe hat in Experimenten gezeigt, dass fast jeder Siebte lieber möchte, dass andere schlecht über ihn reden, als dass sie gar nicht über ihn reden. Und das gilt wiederum vor allem für narzisstische Menschen, denn die fühlen sich ohnehin oft zu wenig beachtet. Und das hat Selma Rudert wiederum mit einem anderen Team herausgefunden, anhand von Daten aus einer deutschen Langzeitstudie, das sozioökonomische Panel. Und das Ergebnis war hier, je stärker der Wunsch nach Bewunderung und Anerkennung, das ist so ein zentrales Merkmal von Narzissmus, desto eher fühlt man sich aus einer Gruppe ausgeschlossen. Und das kann zum einen daran liegen, dass Narzissten zweideutige Situationen eher als Ausgrenzung interpretieren, aber auch daran, dass sie aufgrund ihres narzisstischen Verhaltens tatsächlich häufiger gemieden werden. Und das Fatale daran ist, dass die Ausgrenzungserfahrungen wiederum Narzissmus fördern und aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ist dann sehr schwierig. Und es gibt womöglich auch eine biologische Basis dafür, also dafür, sich ausgegrenzt zu fühlen. Eine aktuelle Studie hat nämlich gezeigt, dass das Sexualhormon Testosteron empfindlicher macht für soziale Signale. Man hat da Männern entweder ein Gel mit Testosteron oder ein Gel mit einem Placebo gegeben. Sie wussten also nicht, was sie bekamen, Testosteron oder ein Placebo. Und dann hat man ein paar Stunden später, also dann, wenn das Testosteron wirkt, da hat man geguckt, wie reagieren sie, wenn sie sehen, wie andere in eine Gruppe integriert werden oder ausgegrenzt werden. Und bei denen, die Testosteron bekommen hatten, gab es im Gehirn dann mehr Anzeichen dafür, dass sie emotional reagieren. Und das heißt natürlich nicht, dass sie auf Ausgrenzung dann auch zwangsläufig aggressiv werden. Es erklärt aber, warum es bei manchen vielleicht eher dazu kommen kann.
Jetzt hast du schon ein paar Untersuchungen gerade auch so ein bisschen erwähnt. Das interessiert mich auch immer bei solchen Studien. Das ist ja schon irgendwie schwierig zu erforschen, oder? Also wie wurde jetzt zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Ausgrenzung und Aggression dann konkret untersucht?
Ja, also das ist nicht so leicht. Wenn man nachweisen will, dass Ausgrenzung zu Gewalt führt, dann muss man Experimente durchführen, in denen nach dem Zufallsprinzip ein Teil der Versuchsperson ausgegrenzt wird und ein Teil nicht. Und dann müssen alle die Möglichkeit haben, etwaigem Ärger Luft zu machen. Und für sowas hat die Psychologie sozusagen eigene Versuchslogiken erfunden. Zum Beispiel gibt es, um Ausgrenzung im Labor zu erzeugen und auch steuern zu können, das Computerspiel Cyberball. Da wird den Versuchspersonen vorgegaukelt, es gäbe andere Versuchspersonen, die in anderen Räumen sitzen und dieses Spiel mit ihnen spielen. Aber die gibt es natürlich nicht wirklich, sondern der Ablauf ist vorprogrammiert, derart, dass ein Teil der Versuchspersonen nach kurzer Zeit von den vermeintlichen Mitspielern den Ball nicht mehr bekommt. Sie also das Gefühl bekommen, sie würden von den anderen ausgeschlossen. Und danach werden sie unter Umständen noch weiter gestresst, weil man davon ausgeht, dass so ein einzelner Vorfall vielleicht nicht reicht. Zum Beispiel werden dann unangenehme Geräusche eingespielt, wobei die Versuchspersonen dann unter einem Vorwand das entweder selbst auch kontrollieren können oder nicht. Und dann kommt der letzte Teil. Sie bekommen die Möglichkeit, ihren Frust auszuleben. Also natürlich nicht, indem sie jemanden wirklich verletzen. Das würde gar nicht erlaubt werden von Ethikkomitees. Aber sie bekommen eine Art unauffällige, niederschwellige Möglichkeit dazu, ihren Frust loszuwerden. Und dazu verwendet man ein klassisches Paradigma der Aggressionsforschung. Man tut dann oft so, als käme nun ein zweites Experiment. Und da sollen sie dann unter einem Vorwand jemandem Essen auf einen Teller geben. Und zu diesem Essen gehört auch eine sehr, sehr, sehr scharfe Soße. Und wie viel von dieser Soße sie jetzt auf diesen Teller geben, das kann jeder machen, wie er will. Und die Menge wird dann als Grad der Aggression gewertet. Und ein solches Experiment hat zum Beispiel gezeigt, dass Versuchspersonen nur dann Aggressionen zeigen, wenn sie ausgeschlossen wurden und dazu noch weiterem unkontrollierbaren Stress ausgesetzt waren. Also der Ausschluss allein reichte nicht. Und das zeigt aber eben dennoch, dass das Prinzip funktioniert. Ausgrenzung führt tatsächlich unter bestimmten Umständen, also weiteren Stressoren, zu Aggressionen. Und das selbst bei einem Spiel, bei dem es um gar nichts geht, mit den Leuten, mit denen, also die einem eigentlich egal sein könnten. Im wahren Leben kann das natürlich anders aussehen. Zum einen können die Reaktionen dann aggressiver sein, weil es um mehr geht. Aber sie können auch weniger heftig sein, weil natürlich im wahren Leben dann auch Konsequenzen drohen, wenn man sich aggressiv verhält.
Total spannend, diese Untersuchungsmodelle dann immer, die da angewendet werden. Ihr schreibt auf spektrum.de auch über eine spannende Studie von 2024, also ganz aktuell. Und die hat versucht, mehr am normalen Leben zu forschen, ja, weg von der Soße, die du gerade erwähnt hast. Wie lief das denn und was kam dabei raus?
Ja, das waren wieder Selma Rudert und ihr Team. Sie haben Versuchspersonen in dem Fall dann über eine App im Alltag dokumentieren lassen, wann sich die Leute ausgegrenzt oder ignoriert fühlten. Und man hat da gesehen, dass das gar nicht so selten ist. Also die Mehrheit hat innerhalb von 2 Wochen mindestens einmal sowas erlebt und im Schnitt sogar 2 bis 3 Mal pro Woche. Und meist war das im Privatleben oder mit Kollegen. Jeder 5. hat innerhalb von 2 Wochen sogar mehr als 5 solche Erfahrungen gemacht. Das sind schon ziemlich viele, die das häufig erleben. Und tatsächlich haben die Leute, wenn sie sich sehr ausgeschlossen gefühlt haben, dann auch meist wirklich mit Rückzug oder mit aggressiven Gefühlen reagiert. Nur haben sie diese Gefühle eben in der Regel kontrolliert.
Okay, also wir können Zwischenfazit festhalten, Ausgrenzung hat auf jeden Fall Folgen und die können auch in der Aggression liegen, also das kann zu aggressivem Verhalten führen. Und das habe ich eingangs ja schon gesagt, es gibt auch Studien, die dann noch den Zusammenhang von Ausgrenzung und Radikalisierung untersuchen. Was sagen die denn?
Ja, genau. Das war ursprünglich auch die Frage oder der Anlass zu dem Artikel. Man liest ja immer mal wieder nach einem Attentat, Amoklauf oder neuerdings dann auch Amokfahrten, dass die Täter eher Außenseiter waren. Und wenn Ausgrenzung neben Aggressionen auch radikale Ideen fördert, dann könnte das so eine Art gemeinsamer Kern von so verschiedenen Dingen wie Schulamokläufen und extremistischen Attentaten sein. Wohlgemerkt, das müsste man vielleicht vorwegschicken, das soll und kann die Taten natürlich nicht entschuldigen, sondern soll einfach helfen, Hintergründe zu verstehen, damit man letztlich besser vorbeugen kann. So wie man in der Unfallforschung ja auch nach brenzligen Situationen vielleicht im Straßenverkehr sucht, um sie dann künftig besser zu regeln und nicht um dann zu sagen, jo, ja, da haben wir jetzt die Erklärung und da kann man nichts machen. So sollte man es also nicht verstehen, dass es hier jetzt um Rechtfertigung geht. Aber zurück zur Frage nach der Radikalisierung. Also darüber hat unser Autor mit Michaela Pfundmeier gesprochen. Sie ist Professorin für Nachrichtendienstpsychologie an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung in Berlin. Und sie hat mit eigener Forschung, unter anderem auch Cyberball-Experimenten, festgestellt, Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Ausgrenzung und sogar verschiedenen Aspekten von Radikalisierung. Und zwar, wenn sich Menschen ausgeschlossen fühlen, dann sympathisieren sie schon mal eher mit radikalen Ideen. Sie entwickeln auch mehr Sympathie für radikale Gruppen und mehr Abneigung gegen andere Gruppen, wobei die Sympathie tatsächlich der entscheidendere Punkt ist. Und sie sind williger, sich radikalen Gruppen anzuschließen und auch selbst radikal zu handeln.
Ja, krass, okay. Das sind natürlich Erkenntnisse, die auch für Prävention dann irgendwie interessant sind. Aber kann man wirklich da von einer Ursache-Wirkungskette ausgehen? Oder es scheint mir auch ein bisschen einfach.
Ja, es ist, wie schon gesagt, es müssen wohl schon einige Dinge zusammenkommen. Also Ausgrenzung ist nur ein Puzzleteil und das interagiert dann eben mit anderen Dingen im Leben. Also sowas wie Selbstwertgefühl oder anderen Stressoren im Leben. Und sich hin und wieder ausgegrenzt zu fühlen, ist ja auch ganz normal. Und wenn das immer zu Gewalt führen würde, dann hätten wir eine riesige Menge mehr Amokläufe und Attentate. Glücklicherweise wären die allermeisten Menschen ja auch bei wiederholter Ausgrenzung nie gewalttätig. Es geht aber nicht nur um Voraussetzungen bei den Personen selbst, also sowas wie narzisstische Empfindlichkeit gegenüber Zurückweisungen, sondern es sind auch andere Lebensbedingungen beteiligt, die gar nichts direkt mit der Ausgrenzung zu tun haben. Sie können auch das Risiko erhöhen oder senken. Man kann ja viele Säulen im Leben haben, die zum Beispiel emotionalen Halt geben oder sowas wie Menschen, denen wir uns zugehörig fühlen oder Lebensbereiche, wo wir uns kompetent fühlen. Und wenn wir dann woanders ausgeschlossen werden, dann macht das nicht so viel aus.
Wenn man sich solche Erkenntnisse jetzt anschaut, du hast ja einige Ergebnisse aufgezählt, es gibt noch viel mehr, dann ist natürlich die Frage, wie geht man jetzt damit um? Weil Ausgrenzung ganz beseitigen, das wird wohl nicht möglich sein, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber welche strukturellen Faktoren fördern denn Ausgrenzung? Und wo könnte man vielleicht auch mit diesem Forschungshintergrund dann da ansetzen? Auch bei, ich sag mal, ja, präventiven Maßnahmen, welche könnten da helfen?
Ja, das ist leider gar nicht so einfach. Also Selma Rudert schreibt in einem Artikel aus dem Jahr 2024 noch, es gibt kaum wissenschaftlich evaluierte Interventionen dazu, wie man Ausgrenzung verhindern oder mit den Folgen umgehen kann. Es gibt aber vereinzelt Experimente zu vergleichsweise simplen Maßnahmen, weil man das eben auch einfacher in Experimenten umsetzen kann. Zum Beispiel kann man da zeigen, dass Ablenkung oder süßes Essen oder eine Berührung den sozialen Schmerz nach einer Ausgrenzung kurzfristig lindern kann. Also so nett solche Psychoexperimente immer sind, bei mir hinterlässt das so ein ungutes Gefühl, weil hier wird am Einzelnen herumgedoktert und Symptome werden bekämpft, obwohl man doch auf gesellschaftlicher Ebene an größeren Hebeln drehen könnte und sicherlich auch sollte. Unsere Gesellschaft sorgt ja auf der einen Seite dafür, dass alle eine Wohnung bekommen und Nahrung, Medizin und Bildung. Nur die sozialen Bedürfnisse, die muss irgendwie jeder selber managen und das schaffen viele nicht. Sie haben das vielleicht zu Hause nicht gelernt. Manche Eltern sind damit überfordert, ihren Kindern sowas beizubringen. Und dass sich viele schwer tun, ist ja auch kein Wunder. Also das soziale Miteinander ist ja nun mal mindestens so komplex wie die deutsche Rechtschreibung und die üben wir die ganze Schulzeit hindurch. Die Schule könnte und sollte Kindern genauso beibringen, auf Leute zuzugehen, auch auf die Leute, die vielleicht etwas anders aussehen oder sich anders verhalten oder anders ticken, als sie es vielleicht gewohnt sind. Und sowas könnte und sollte vielleicht auch auf dem Lehrplan stehen. Man kann Kinder ja zum Beispiel mal zu zweit in Grüppchen nach Gemeinsamkeiten suchen lassen, also nach Dingen, die sie beide gemeinsam gerne tun oder was beide mögen oder was sie auch beide fürchten. Und solche Gemeinsamkeiten können ja enorm verbindend wirken und vielleicht Unterschiede, auf die auf den ersten Blick groß wirken, verkleinern sich dann aus dieser Perspektive und mit dieser Erfahrung heraus. Und das können und sollten wir natürlich als Erwachsene auch genauso tun, also Gemeinsamkeiten suchen und auch mal Unterschiede aushalten und mit den Menschen, mit denen man im Alltag so zu tun hat, denen man begegnet, vielleicht auch mal einen Plausch anfangen und das gerade mit denen man normalerweise vielleicht nicht redet. Und die Forschung hat das jedenfalls immer wieder belegt. Solche kurzen, positiven Interaktionen können Wunder bewirken, auch nach einer Ausgrenzung.
Ja, schöne Gedanken zum Schluss. Kann sich auch jeder nochmal an die eigene Nase fassen, weil jeder hat wahrscheinlich schon mal eine Ausgrenzungserfahrung gemacht, aber wahrscheinlich auch schon mal selber ausgegrenzt in der einen oder anderen Situation. Das ist alles total spannend und die Folgen von Ausgrenzung, die können wirklich gravierend sein. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen. Der Artikel heißt Die fatalen Folgen von Ausgrenzung auf spektrum.de, der Webseite von Spektrum der Wissenschaft. könnt ihr reingucken und euch das nochmal durchlesen und auch die Studien nochmal sehen. Und Christiane, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns das Thema heute näher gebracht hast.
Danke dir, Marc.
Und auch euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören, nämlich nächsten Freitag gibt es eine neue Folge vom Spektrum Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.